Ja, die Margen sind immens. Also, wenn wir einfach mal auf die Operating-Marge gucken, du hast gerade Hermes erwähnt, ne, da steht einfach mal 40%, ja. Und wenn wir auf die Netto-Marge gucken, 27%. Also, das ist schon so, gibt's manche Hightech-Firmen und Software-Firmen, die erreichen das, aber das mit physischen Gütern zu erreichen, ist natürlich schon sehr, sehr besonders.
Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Gründer von extraetf.com und Herausgeber des Extra Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 84. Luxusgüter wie Spirituosen, Mode, Schmuck, Oldtimer oder Kunst sind sehr beliebt. Der Pandemie überdrüssig trösten sich Anlegerinnen und Anleger gerne mit dem Feinen und Edlen. So haben die Aktien der Hersteller von Luxusgütern wie Hermes, Christian Dior, Ralph Lauren oder LVMH in den vergangenen Jahren enorme Gewinne erzielt. Dank der guten Verkäufe, vor allem in den aufstrebenden Regionen Asiens, hat der Eroberungsfeldzug der Luxushersteller zuletzt nochmal ordentlich Schwung bekommen. Ob sich ein Investment jetzt noch lohnt und ob ein Luxus-ETF eine gute Wahl ist, das bespreche ich mit dem Investor und Vermögensverwalter in eigener Sache, Christian Röhl. Christians Leidenschaft sind Aktien von etablierten Unternehmen mit starkem Cashflow und nachhaltigen Dividenden. Denn diese Qualitätsaktien sind für ihn wie vermietete Immobilien. Keine schnelle Spekulation, sondern Sachwerte, die laufende Erträge abwerfen und langfristig im Wert steigen. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir in das Gespräch gehen, noch ein Hinweis für ein Tool, das gerade für ETF- und Aktienanleger sehr nützlich sein kann. Denn hast du dir schon mal überlegt, wie du wirklich investiert bist? Also kennst du wirklich alle versteckten Risiken in deinem Portfolio? Wenn du das für dich herausfinden willst, dann solltest du den Extra ETF Finanzmanager nutzen. Mit diesem Tool bekommst du einen sehr guten Einblick in dein Vermögen. Lege dir kostenfrei ein Musterportfolio an oder verbinde gleich direkt dein Bankdepot. Danach erhältst du sofort ein Röntgenbild von deinem Portfolio und kannst so direkt erkennen, wie du wirklich investiert bist. Probier den Extra ETF Finanzmanager doch mal aus. Mehr Infos unter extraetf.com/service/Finanzmanager. So, nun aber direkt in das Gespräch über Luxusaktien mit Christian Röhl. Hallo Christian, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast. Christian, du bist ja zum dritten Mal heute Gast bei mir. Freut mich ganz besonders, dass du dir die Zeit gefunden hast, um mit mir heute mal über das Thema Luxusaktien zu sprechen. Ich hoffe, du bist auch schon richtig erholt, weil ich weiß, dass du ja mit der Familie in den USA im Urlaub warst.
Ja, also hallo erstmal an dich, natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist mir ein großes Vergnügen, mal wieder hier sein zu dürfen. Und in der Tat, ich bin erholt. Das ist einfach schon eine Verbesserung, in Florida den Winter zu erleben, statt in Berlin. Also Florida ist jetzt auch nicht 30 plus, aber 20 Grad Celsius wohlgemerkt und mehr. Und in der Sonne fühlt sich das schon fast ein bisschen wie Sommer an. Also ich habe so ein bisschen wie Frederik die Maus Sonne getankt und kann jetzt hier die letzten Winterwochen dann auch frohgemut mit Sonne im Herzen dann absolvieren.
Ja, perfekt. Man sieht auch an deiner Gesichtsfarbe, sie ist leicht gebräunt. Sehr schön, wenn ich hier zum Fenster rausschaue, schneit's gerade.
Ja, da bin ich froh, dass wir davon in Berlin hier noch verschont sind. Aber das kann alles noch irgendwie kommen. Ich habe jedenfalls die Sonne im Herzen und die Börse erwärmt uns ja auch. Und insofern bin ich ganz happy. Irgendwann kommt der Frühling.
Ja, da sind wir auch schon beim Thema Börse. Heute geht es ja um das Thema Luxusaktien. Du bist ja auch ein großer Fan von Luxusaktien. Zumindest habe ich immer wieder mal auf deinem Instagram-Kanal oder auf deinen Social-Media-Kanälen insgesamt davon gelesen. Bist du Fan von Luxusaktien?
Naja, also ich bin zunächst mal, das gebe ich gerne zu, Fan gewisser Labels, bei denen ich gerne gewisse Produkte kaufe. Ja, also ich mag Gürtel von Gucci. Ich mag Lederwaren von Louis Vuitton, ich mag das ein oder andere Accessoire von Hermes und in der Tat, ja, ich mag auch die dazugehörigen Aktien, aber nicht, weil ich die Marken einfach cool finde, sondern weil ich die dahinterstehenden Geschäftsmodelle und insbesondere die Marktposition, die Preismacht, die in der Luxusindustrie ein sehr wichtiges Thema ist, sehr schätze, insbesondere aus meinem Fokus als Quality Investor, also fokussiert auf Unternehmen, die kontinuierliche Erträge erwirtschaften können und diese am besten dann auch steigern können, in Form von Dividenden ausschütten und die natürlich dann auch einen gewissen Schutz gegen inflationäre Tendenzen bieten können.
Ja, ich habe für Weihnachten für meine Frau von Hermes ein Parfüm gekauft und dann war ich in deren Online-Shop und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt schaue ich nochmal nach einem Gürtel oder so und war dann ganz erschrocken, der kostet ja 850 Euro ein Gürtel.
Ja, das ist so wie bei Aktien, ne? Qualität hat ihren Preis.
Ist Qualität wirklich dann gut oder ist es nicht einfach nur ein Gürtel?
Nein, also die Qualität ist wirklich outstanding. Ja, das heißt nicht, dass die Sachen nicht verschleißen können. Ja, aber wenn man sie pfleglich behandelt, dann werden sie so schön patiniert. Ja, ich habe also 2006 damals nach dem Börsengang, als ich erstmals nicht nur Firmenanteile hatte, sondern auch wirklich mal einen größeren Betrag dann im Konto nach Aktienverkäufen, habe ich mir einfach mal so ein gewisses Gepäckset von Louis Vuitton zugelegt. Das ist jetzt auch 15 Jahre her und ich pflege das gut und es ist immer noch so, dass ich mich sehr damit wohlfühle. Das ist nicht übermäßig funktional, aber ich finde das auch schön, dass das nicht so ausgereizt ist, dass da noch so ein bisschen was Antiquiertes drin ist, so ein bisschen Vintage drin ist. Und ich halte es auch für nachhaltig, ja, weil wenn ich irgendwelche anderen Koffer mir gekauft hätte, ich weiß nicht, wie oft ich die schon wieder ausgetauscht hätte, irgendwelche Aktentaschen, was hatte ich früher, irgendwelche Plastiktaschen und sowas oder Kunstledertaschen. Also ich finde, wenn man auf die Sachen gut aufpasst, dann hat es auch was Nachhaltiges. Aber es muss natürlich jeder entscheiden, ob man bereit ist, das Geld dafür auszugeben oder nicht. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass man nicht auch, um im Beispiel des Gürtels zu bleiben, für 100 Euro einen sehr ordentlichen, gut verarbeiteten und sogar modischen Gürtel bekommt. Da muss nicht unbedingt 800 oder 1000 Euro draufstehen.
Ja gut, aber als Aktionärsicht ist es ja gut, wenn es Leute gibt, die so viel Geld ausgeben, weil die Produktionskosten werden ja wahrscheinlich mal einiges darunter liegen. Also die Margen bei den Unternehmen müssten tendenziell relativ groß sein.
Ja, die Margen sind immens. Also wenn wir einfach mal auf die Operating-Marge gucken, du hast gerade Hermes erwähnt, ne, da steht einfach mal 40%. Ja, und wenn wir auf die Netto-Marge gucken, 27%. Also das ist schon so, gibt es manche Hightech-Firmen und Software-Firmen, die erreichen das, aber das mit physischen Gütern zu erreichen, ist natürlich schon sehr, sehr besonders. Nun ist Hermes natürlich auch ein Extrembeispiel. Es ist von den börsennotierten Luxusfirmen die Single-Brand-Firma, die am weitesten oben angesiedelt ist. Und eigentlich auf dem Niveau von Hermes gäbe es ansonsten vielleicht noch Chanel, aber ist nicht börsennotiert. Und Saint Laurent ist ja in Kering drin. Wenn man jetzt mal, also zum Beispiel Kering, wo ja Gucci 60% der Erträge ausmacht, da hast du geringere Operating-Margen, bist du bei 28%. Netto-Marge aber auch immerhin 21%. Ne? Oder wenn wir bei Louis Vuitton, die ja ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken, also eben nicht nur die Modemarken, sondern die auch Schmuck, die Getränke, also Spirituosen, Champagner mit dabei haben, mit Belmont, eine Hotelkette. Ja, da reden wir über eine Operating Margin von 26 und eine Netto-Marge von 17%. Ja, und das ist natürlich etwas, was ich sehr, sehr schätze.
Da war jetzt auch kürzlich, wo es darum ging, dass die Technologieaktien so stark gefallen sind. Da hat man dann geguckt, okay, welche, ich glaube, der 5 reichsten Menschen der Welt, da war der, ich weiß gar nicht, ob der Eigentümer, Chef der Eigentümerfamilie wahrscheinlich von Louis Vuitton war da unter den Top 5 der reichsten der Welt mit dabei.
Wenn ich ja, das ist Bernard Arnault genau. Durch den fulminanten Aufstieg der Aktie inzwischen in der Weltspitze. Ja, und die LVMH-Aktie hat dann auch nicht so stark zwischenzeitlich korrigiert wie einige Hightech-Titel. Anders übrigens als Hermes, da gab es eine etwas deutliche Korrektur, aber auch ausgehend von einem ganz anderen Bewertungsniveau.
Jetzt ist es so, momentan haben wir ja, sagen wir mal, eine bisschen schwierige Phase an den Börsen. Man weiß nicht so genau, was so im nächsten Jahr passieren wird.
Echt? Ist das jetzt so schwierig, dass man nicht weiß, was im nächsten Jahr passiert? Wussten wir vor einem Jahr, was im nächsten Jahr passiert?
Ja, doch, man wusste das ja eigentlich immer, ja. Also bisher wusste
nein.
man das immer.
Nein, jetzt, man wusste es nie. Man wusste auch nicht, was Corona kann. Ist immer so dieselben Geschichten. Nie war Anlegen so schwierig wie heute. Das ist immer so, das ist immer ein ganz toller Spruch, so auch von Vermögensverwaltern und Beratern, wenn sie nämlich immer irgendwie den Leuten klar machen müssen, hey, komm, ihr müsst jetzt tief tief in die Tasche greifen, damit ihr mal einen ganz tollen Rat bekommt. Nie war es so schwierig wie heute. Also es ist auch nicht schwieriger als in anderen Jahren. Wir stehen halt nur unter dem Eindruck eines fulminanten, eines außergewöhnlichen, eines historischen Börsenjahres 2021. Und zwar nicht nur wegen der Performance MSCI World in Euro 30% plus, sondern vor allen Dingen wegen der Stetigkeit. Im ganzen Jahr 2020 hat ein Euro-Investor im MSCI World Index keinen einzigen 5% Drawdown mitgemacht, also Rücksetzer. Niemals 5% gegenüber einem einmal erreichten Hoch hinten gelegen. Da ist natürlich klar, wenn dann mal so 3-4 Tage kommen, wo dann der Markt, man liest, dass da Nasdaq mal 4% an einem Tag im Minus, wenn man gar keine Nasdaq-Werte hat, ne, man kriegt das so mit und denkt, oh Gott, ne, das ist eine ganz andere Risikowahrnehmung. Also da ist der das Verhältnis, der Vergleich ist da sehr wichtig.
Ja, da hast du recht. Ich habe es jetzt auch eher so bezogen auf Thematiken wie, da hatten wir in unserem Vorgespräch auch gesprochen, Lieferkettenprobleme, Ware kommt nicht richtig ran. Dann haben wir das Thema mit den hohen mit der hohen Inflation und in diesem Stimmungsumfeld, vielleicht auch steigende Zinsen, muss man sich ja jetzt schon Gedanken machen, okay, werden die Börsen jetzt in den kommenden Jahren so stark oder so sich positiv weiterentwickeln, als wir das in den letzten 10 Jahren vielleicht hatten? So in diese Richtung habe ich es gemeint. Nicht jetzt unbedingt nur auf ein Jahr bezogen. Ja,
ja, das ist natürlich auch eine gute Frage, wie sich die Börsen entwickeln. Wir wissen, dass Börsen sehr lange auch schlecht laufen können. Ja, also ich meine, wir waren ja beide auch schon am Markt, nachdem die New Economy Internet Bubble geplatzt war. Und da haben wir im Grunde 3 Jahre lang von gelegentlichen Zwischenerholungen abgesehen fallende Kurse erlebt. Ja, oder auch die Finanzkrise, da sagt man immer, ja, das war so Herbst 2008. Letztendlich, wenn du in die Charts guckst und wenn du auch mal Revue passieren lässt, was ist da passiert, dann waren das auch schon am Ende 2 Jahre ausgehend von der Subprime-Krise bis zu dem Moment im März 2009, wo es dann endlich mit Macht nach oben gedreht hat. Und da kann durchaus immer mal die Situation auftreten, dass wir gerade nach einem solchen Bullrun ein verlorenes Jahrzehnt haben. Deswegen ist ja immer das, was ich versuche, auch Anlegern zu vermitteln. Schaut nicht so sehr auf die Börse, schaut nicht so sehr auf die Handelsplattform, sondern schaut mehr auf die Unternehmen. Egal, wie sie jetzt verpackt sind, ob du sie direkt als Aktie hast oder ob du sie verpackt hast in einem Fonds, von mir aus auch gerne einem börsengehandelten und einem Indexfonds, also einem ETF. Aber guck einfach, was drin ist. Das ist nicht einfach nur irgendwas, was wild schwankt, sondern das sind zunächst einmal Anteile an Unternehmen. Und damit unternehmerische Sachwerte unter der Voraussetzung, dass diese Unternehmen solide aufgestellt sind, ein ordentliches Geschäftsmodell haben und auch wirklich nachhaltig funktionieren.
Kommen wir nochmal auf das Luxusaktienthema zurück. Da hat man ja immer so die einfache Aussage gehabt, dass die Reichen werden immer reicher und die Reichen werden immer mehr sozusagen Luxusgüter konsumieren. Vor allen Dingen aus den Märkten wie China oder auch aus anderen Schwellenländern, wo ja doch viele Millionäre, Milliardäre entstehen. Glaubst du, dass das jetzt dann immer noch so ist? Also ist da das Wachstum der Reichen sozusagen weiter gegeben oder wird es da jetzt auch vielleicht ein bisschen schwieriger? Und was für eine Auswirkung hat das dann auf Luxusaktien?
Naja, also wir haben bislang in den letzten 10 Jahren gesehen, dass diese Niedrigzinspolitik weltweit die in Anführungszeichen Reichen sehr, sehr stark begünstigt hat. Das hat sicher auch dazu geführt, dass die Konsumlust dort dann relativ groß war. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, du hast das auch erwähnt, jetzt also ein Hermes-Gürtel für 800 Euro, das ist jetzt nichts, was sich jeder leisten kann, auch schon gar nicht jeder leisten möchte. Aber das ist jetzt auch nicht nur etwas für die Millionäre und Milliardäre, sondern das ist für diejenigen, die sich einfach auch mal etwas Schönes gönnen möchten, was ihnen gefällt, ein Statussymbol, um sich selber zu belohnen, um sich selber und vielleicht auch anderen zu zeigen, sie haben einen gewissen Status erreicht. Und da sind wir dann nicht mehr nur bei dem Thema der Allerreichsten, sondern da sind wir in der Mittelschicht. Insofern, wenn wir über solche Labels reden, also insbesondere mit die breiter Aufgestellten, wie eben eine LVMH als Luxus Holding oder eine Kering mit auch einer Holding, aber mit dem sehr, sehr starken Fokus auf Gucci, über 60% Umsatzanteil, dann ist das schon sehr, sehr stark davon abhängig, dass wir insbesondere in Asien, aber ansonsten natürlich auch weltweit, weiterhin eine konsumfreudige Mittelschicht haben.
Ganz was anderes. Hast du irgendeine Zahl griffbereit? Wie viele Stücke von zum Beispiel so einem Gürtel oder von irgendetwas anderem, was da so verkauft wird? Also in Anzahl, nicht in Euro, weißt du denn?
Da hätte ich jetzt recherchieren müssen, was das in Stücken bedeutet. Die meisten Waren, die man so in den Boutiquen sieht, sind ja nicht limitiert nach Stücken, sondern häufig sind die limitiert einfach nach der Zeit, nach Kollektionen. Dadurch ist natürlich implizit eine Stückzahl drin, aber man bemüht sich natürlich, und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, wo man dann auch unterscheiden kann zwischen Luxus auf der einen und, sagen wir mal, Lifestyle auf der anderen Seite, Exklusivität und Knappheit herzustellen. Da ist ja sicherlich Hermes mit Wartelisten, zum Beispiel für diese legendäre Birkin Bag, so das bekannteste Beispiel.
Du hast vorhin ein paar Namen, Unternehmen aufgezählt. Gibt es denn eigentlich auch Unternehmen in Asien zum Beispiel, die Luxusgüter herstellen, weil asiatische Kunden kaufen die Produkte ja auch sehr stark. Gibt es da eigene Brands, die
sich inzwischen? Ja, es gibt inzwischen eigene Brands, es gibt eigene Designer, die auch durchaus erfolgreich sind, wenn man bedenkt, dass sie ja quasi aus dem Nichts kommen. Das ist dann häufig sehr, sehr speziell, so wie wir das übrigens zum Beispiel in den 90er und Nuller Jahren auch in Japan gesehen haben. Japan ist ja auch ein ganz wichtiger Absatzmarkt für Luxusindustrie, beispielsweise mit Mastermind, das wirklich vom Pricing im Modebereich dann top war. Es wird natürlich auch immer wieder von chinesischen Kreisen versucht, diese Marken aus dem Land zu stärken. Aber natürlich kauft sich der Chinese bislang auch aus verständlichen Gründen gerne etwas Tradition, etwas Besonderes, eine gewisse Geschichte. Deswegen sind die europäischen Labels nach wie vor ganz vorne. Das kann sich durchaus ändern. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass Unternehmen, die eine gewisse Größenordnung haben, wie insbesondere LVMH als größtes Konglomerat und inzwischen ja mit einer Marktkapitalisierung von 400 Milliaden Dollar, aber auch Kering, dass die schauen, was tut sich da bei den kleineren Labels und dass die sowas dann mit einsammeln. Das hat ja LVMH an anderer Stelle dann auch gemacht, wenn man mal so eine Rihanna als Galionsfigur für eine ganze Generation nimmt. Da haben sie ein Joint Venture gemacht. Das läuft momentan nicht so wahnsinnig toll, aber das wird man, wenn die Strahlkraft wieder da ist, auch wieder entsprechend entwickeln können. Ja, also deswegen müssen diese Konglomerate sich weiterentwickeln.
Ab wann ist denn eigentlich eine Marke, eine Luxusmarke? Hat das was mit dem Exklusivitätsfaktor zu tun, die dann der Brand hat, oder ist es vielleicht, ja.
Auf jeden Fall. Also es ist nicht der Preis. Das reicht nicht. Es reicht nicht, dass du einfach etwas hast, was teuer ist, sondern du brauchst etwas, was wirklich begehrt ist, auf einer emotionalen Schiene, was exklusiv ist und vor allem was knapp ist. Ja, das heißt auf der anderen Seite, wenn du versuchst, ein Brand zu sehr auszuleiern, zu sehr zu skalieren, was ja aus Aktionärssicht für eine gewisse Zeit total erfolgreich und wünschenswert sein kann, ja, machst du einen Brand kaputt. Ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich Prada. Das ist ja auch ein Brand, der wirklich von ihr mit großer Leidenschaft und ein paar wirklichen Design-Highlights und ikonischen Highlights geschaffen wurde. Und dann hat Prada, insbesondere nach dem Börsengang, der in Hongkong dann auch erfolgt ist, ja, italienisch Unternehmen, Hongkong Börsengang, richtig auf die Tube gedrückt, gerade was das Lizenzgeschäft angeht. Das ist super für die Revenues, da machst du auch eine tolle Marge mit, weil du hast ja keine Kosten dagegen stehen, weil du nicht selber produzierst. Es führt aber dazu, wenn es überreizt, dass die Exklusivität verloren geht und dir geht am Ende der ganze Brand flöten. Und ich meine, das sieht man, wir leben in einer Zeit, in der Luxus ein Riesenthema ist und der Prada-Kurs ist deutlich unter dem Niveau von 2013. Die haben auch die Umsätze entsprechend und die haben es einfach übertrieben.
Ich habe ja auch noch ein separates Thema nochmal, wo wir sprechen wollen, den Luxus-ETF, den es gibt, kommen wir nachher nochmal dazu. Wenn man sich da links die Top-Holdings anschaut, dann ist da zum Beispiel Tesla mit drin. Würdest du Tesla jetzt als Luxus-Güterhersteller betrachten? Weil dann könnte man doch Porsche oder andere.
Ja, Porsche wäre natürlich auf jeden Fall mit dabei. Ja, also wenn es endlich eine Porsche-Aktie gäbe, dann wäre sie doch natürlich drin. Ja, aber also Tesla, naja, es geht natürlich immer darum, dass man solche Unternehmen, solche Indizes irgendwie so breit kriegt, dass man auch ordentlich Geld drin unterbringen kann. Deswegen ist natürlich die Auswahl der Grundgesamtheit entsprechend groß. Ja, also was machen die hier bei diesem Index? Das ist ja der S&P Global Luxury Index, der von Amundi als ETF verbrieft wird. Die nehmen sich erstmal gewisse Unterkategorien dieser klassischen Brancheneinteilung, also zum Beispiel Autohersteller, aber auch Gaming, Schuhe, Freizeitprodukte, Hausbau, ja, natürlich alles, was mit Fashion und Apparel zu tun hat, und ordnen dann diesen Firmen einen Luxus-Score zu, also von einem Viertel, einem halben, drei Viertel oder eins, und das wird dann ohne mit der Kapitalisierung mal genommen, und da muss dann halt eine Firma nur möglichst groß sein und ein bisschen Luxus, das ist dann eigentlich eher schon Lifestyle haben, dann ist sie weit vorne. Das erklärt das hier bei Tesla, und S&P schreibt also hier ganz klar in den Leitfaden rein: Luxury Status, the determination of Luxury Status is subjective, ja, and primarily based on qualitative factors. Ja, das ist also ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die immer sagen, ein ETF ist aber passiv. Nee, da ist kein passives Produkt, da ist ganz, ganz viel diskretionärer Anteil, ganz viel Willkür, und naja, also wenn du da so einen Index aufstellst und du bist da in diesem Komitee und du hast ja auch als Indexanbieter das Interesse, da soll Volumen reingehen, dann sagst du vielleicht auch eher, naja, also komm, eigentlich ist so ein Tesla, wenn ich mir das Model X angucke, doch schon eher Luxusgut, also vielleicht nicht 0,25, sondern doch 0,5, ja.
Ja, ich habe gerade noch mal aufgerufen, Daimler ist auch drin als Position 1, 2, 3, 4, 6, 7 oder so, und dann noch Nike. Nike würde ich jetzt aber wirklich nicht als Luxus
Hersteller. Nein, das ist auch einfach Kapitalisierung, und dann wird das halt entsprechend hochgezogen. Also da, deswegen bin ich bei diesem ETF auch kritisch, denn man kann das irgendwie, wenn man sagt, Luxus und Lifestyle fein. Ja, also ich habe 2006 mit S-Box zusammen mit Thorsten Ulrich von der Börse Stuttgart, damals heute WM-Daten, gegründet habe, und die der Steffen Schäuble dann später übernommen und zu dem heutigen großartigen Anbieter Selective gemacht hat. Wir haben zusammen 2006 einen Luxusindex gemacht, weil ich genau dazu ein Produkt haben wollte, und ich habe relativ schnell halt auch gesehen, okay, das reicht nicht, um das in der Größe auch zu skalieren. Es sind schlichtweg nicht genügend Werte für einen diversifizierten Basket, und deswegen haben wir das Ding damals genannt S-Box Luxus und Lifestyle. Ja, da war übrigens dann auch schon eine Apple drin, was dann auch die Performance erklärte. Damals hatte Apple noch keine iPhones, aber so ein Mac auf dem Tisch war schon irgendwie was Besonderes. Das war so eine verschworene Gemeinschaft. Aber wenn du wirklich sagst, okay, klassische Luxusfirmen, die also auch dieses besonders Seltene, dieses Knappe haben, ja, dann bist du eben im Automobilbereich aktuell nur bei einer Ferrari. Du kannst sicherlich noch allein wegen der Stückzahlen und weil man es vielleicht noch nicht funktioniert, eine Aston Martin dazu nehmen. Ja, dann hast du im Apparel-Sektor natürlich eine Kering als Gucci-Muttergesellschaft. Du hast in Italien dann eine Brunello Cucinelli. Übrigens mit einem KGV von Forward 64, ja, das teuerste Luxusunternehmen überhaupt. Dann hast du eine Montclair mit dabei, ne, also diese schicken Skijacken, ja, die würde ich auch da sicherlich einsortieren. Ganz klar eine LVMH als Holding für alles, was gut und edel und teuer und schön ist. Ja, Hermes haben wir drüber gesprochen. Dann hast du schon so Fälle. Was machst du mit Prada? Burberry als Brand sicherlich auch mit dabei, ist ja ebenfalls noch eigenständig. Ja, und dann gehst du schon in die kleinen Sachen. Dann überlegst du vielleicht, okay, bei Luxusbooten ist eine San Lorenzo jetzt eine Luxusfirma, aber da sind wir also auch bitte, ne, San Lorenzo bei einer Firma, die dann gerade nochmal 1,5 Milliarden Market Cap hat.
In dem Top Holdings sind noch Pernod Ricard. Das ist, glaube ich, Likörhersteller und so, oder?
Ja, ja, gut, also die machen den Pernod und die machen den Ricard. So, also ich trinke das Zeug ja ganz gerne, ja, wenn du so ein Ricard, der Ricard ist ein Anisé, ja, den kriegst du in einem guten französischen Bistro und dann kippst du dir den und legst anschließend 4 € am Tisch. Was hat das bitte mit Luxus zu tun? Das ist Lebensart auf jeden Fall, aber noch nicht Luxus.
Vielleicht fehlt da einfach nur das Lifestyle noch dahinter, so wie bei deinem Index.
Das müsste man dahinter machen, weil es ist natürlich schon ein sehr, sehr relevantes Thema, wenn man zu dem kommen, was ich eben mal sagte, Preis macht. Ja, wenn du ein wirklich teures, hochbegehrtes Produkt wie eine Birkin Bag hast oder auch einfach ein legendäres, ikonisches Produkt wie eine Louis Vuitton Key Ball 55. Diese klassische Reisetasche mit Monogramm in Canvas. Ja, so ein Produkt, was dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie aktuell kostet, ich glaube 2.500 oder 3.000 €. Jeder, der sich dafür interessiert, wird nicht wirklich mit der Wimper zucken, wenn du jetzt plötzlich sagst, also die kostet nicht mehr 3.000, sondern die kostet jetzt 3.250. Das sind fast 10% Preiserhöhung, die nimmst du da gar nicht wahr. Ja, und das ist diese Preismacht, die ist ein extremes Argument dafür. Die lässt sich übrigens auch nachvollziehen über sehr lange Zeiten. Forbes hat einen sogenannten Clevi entwickelt, schon zurück bis in die 1990er. Clevi steht für Costs of Living Extremely Well Index und ist sozusagen der Warenkorb der Superreichen. Also es ist jetzt dann also auch eine Louis Vuitton Tasche drin, die eben nicht für die Superreichen ist, aber dann ist ein Konzertflügel dabei, dann ist eine Superjacht mit dabei, ein Porsche 911er und die ziehen halt die Preise einmal im Jahr nach und vergleichen das dann mit der US Consumer Price Inflation und da kommt tatsächlich raus, dass die Luxusgüter im Schnitt doppelt so stark steigen wie die allgemeine Inflation. Das ist natürlich auch wieder ein Argument für diese Preismacht, ja, und damit auch für die Stabilität der Erträge. Man darf halt nur, wie eben schon erwähnt, eins in diesem Sektor nicht vergessen, die Skalierbarkeit ist schwierig, weil wenn Hermes jetzt hingehen würde und würde plötzlich die Birkin Bag floaten, die könnten ihre Umsätze, vorausgesetzt sie kriegen das produziert, ganz schnell verdoppeln, aber die Exklusivität geht verloren und das ist ein Brand, den baust du über Jahrzehnte, über 100 Jahre baust du den auf, aber du kannst ihn ganz, ganz schnell verhühnern und das ist das Risiko, deswegen ist auch gerade bei Hermes wichtig, dass da die Familie nochmal gepoolt hat, deswegen sind ja auch kaum Aktien da, die Aktienpreise sind natürlich auch Knappheitspreise, es sind ja nur 25% überhaupt der Aktien halbwegs am Markt verfügbar. Ja, und LVMH, das Konglomerat von Arnault, wächst ja auch nicht dadurch, dass man die Brands ausleiert, sondern dass man quasi wie eine Private Equity Gesellschaft immer was dazu packt.
Also ist es quasi, man braucht als Investor auch, sagen wir mal, einen langen Atem oder sollte den mitnehmen und lieber nicht so sehr auf Umsatzwachstum, sagen wir mal, schauen, weil es das im Zweifelsfall, wenn der Bogen überspannt wird, zu Lasten der Marge geht. Also lieber auf die Marge gucken, dass die immer schön oben bleibt und das Unternehmen sich sukzessive noch weiterentwickelt.
Genau, Marge ist ein wichtiger Punkt, den man sich anguckt. Wenn die plötzlich erodiert, wird's kritisch. Ja, genau, umgekehrt halt auch, wenn man sieht, Mensch, jetzt steigern die Umsätze, aber plötzlich viel deutlicher als vorher. Mal reingucken. Es hängt aber wirklich sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Habe ich ein Single Brand wie eine Hermes, wie eine Burberry, wie eine Prada? Da ist halt das Thema dann mit der Exklusivität sehr relevant. Oder habe ich ein Luxuskonglomerat? Das kann natürlich einfach auch anorganisch wachsen. Das ist ja ganz klar die Strategie von LVMH, sich breiter zu diversifizieren. Ursprünglich waren es halt mal Lederwaren und dann Moët und Hennessy. Dann hat man natürlich in dem Bereich weitergemacht mit Champagner, mit Spirituosen. Whisky kam dann dazu, aber dann auch gerade über Dior alles, was mit Düften zu tun hatte. Man hat Tiffany gekauft. Da hat man jetzt wirklich wie eine Private Equity Gesellschaft sich quasi eine Turnaround-Situation reingeholt. Bei Tiffany ist es ein toller Brand, aber man muss was tun. Ist ein bisschen verloddert betriebswirtschaftlich. aber für Louis Vuitton sehr, sehr interessant, weil Tiffany in den USA sehr starke Präsenz hat. Und das kann man natürlich wieder nutzen. Deswegen, also LVMH ist nicht jetzt kein Luxusgüterhersteller, sondern ist für mich wirklich eine Holding, vergleichbar vielleicht mit einer Danaher, eine andere Aktie, die ich sehr gerne mag, die also auch in bestimmten Sparten und einer Umwelttechnologie, Medizintechnik, Labor, Diagnostik, Firmen zusammenführt, in neue Einheiten verpackt, manchmal dann auch ein Spin-off macht. Arnaud hat ja auch mal ein bisschen was von Hermès gekauft und später wieder abgestoßen. Das ist sowas, das ist eigentlich eher so ein Holding-Private-Equity-Ansatz, als jetzt zu sagen, das ist ein klassischer Luxusgüterkonzern.
Was hältst du denn eigentlich von den Entwicklungen, das hatte ich jetzt mal gelesen, mit diesem Metaverse, und da gibt es ja jetzt auch Modefirmen, die dann, sagen wir mal, digitale Klamotten sozusagen verkaufen. Wie schätzt du das ein? Kannst du dazu was sagen?
Ja.
Digitale also Kunst auch zum Beispiel.
Ja, also ja gut, und das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Also da kann man einen eigenen Podcast zu machen, weil ich in dem Thema natürlich ziemlich stark drin bin als Aufsichtsratsvorsitzender des einzigen weltweit börsennotierten Kunsthändlers. Aber NFTs und diese Metaverse-Geschichten, das finde ich unglaublich spannend, dass ich ja als jemand, der da wahrscheinlich eher ein Late Adopter ist, trotzdem dran verdienen kann, ja, weil zum Beispiel eine Gucci da schon im Metaverse irgendwie bei diesem, wie heißt dieses Golden Ape oder was, keine Sandbox, verkaufen da tatsächlich irgendwelche virtuellen Taschen. Ja, ich meine, ich käme jetzt nicht auf die Idee, eine virtuelle Tasche zu kaufen, aber wenn das einer macht, wenn Gucci damit Geld verdient, ja, also ich meine, würde ich mich nicht beschweren. Bernard Arnault hat sich gerade letzte Woche in der französischen Presse zu dem Thema Metaverse geäußert und hat gesagt, also wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, das ist eine Riesenchance, aber wir müssen aufpassen, dass wir den Brand nicht überstrapazieren und dass wir uns nicht lächerlich machen. Ja, also es ist wichtig, dass er als Grand Seigneur da immer noch ist und dass er eben auch auf sowas achtet, sich nicht lächerlich machen. Und das zählt halt auch so zu dieser gesamten Story, die dann eben auch eine Bewertung ausmacht, dass man dafür ein Auge hat. Und da ist natürlich auch, muss man als Aktionär offen sagen, die Hoffnung, dass gerade Arnaud, aber natürlich auch auf der anderen Seite dann sein ewiger Rivale Pino, in der Lage sind, das an die nächste Generation, die ja im Unternehmen bereits tätig ist, entsprechend mitzugeben. Weil das sind ja sozusagen die Gralshüter der Marke. Und die Qualität der Marke ist eine ganz wesentliche Determinante des Börsenwerts.
Ja, hat man ja gesagt, sonst erodiert irgendwann mal die Marge und dann natürlich auch dann der Börsenwert entsprechend. Ja, wir haben jetzt schon über den ETF gesprochen, vielleicht nochmal zurück. Würdest du dann eher, also habe ich jetzt eigentlich schon rausgehört, eher einzelne Luxusaktien dann kaufen, oder? Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil man mit so einem ETF dann doch nicht so die richtige Mischung bekommt.
Ja, der ETF ist im Grunde ein Konsumgüter-ETF. Und wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt unbedingt in zyklische Konsumgüter investieren, will aber jetzt nicht den MSCI World Consumer Discretionary haben, weil der ja eigentlich besetzt wird von Amazon als Riesenschwergewicht. Tja, mein Gott, dann soll man es halt machen. Aber ja, weißt du, ich frage mich halt, wenn ich die Chance habe, statt eines ETFs einen quasi unternehmerisch gemanagten Fonds mir ins Depot legen zu können, der nicht verwaltet wird von irgendeinem Söldner-Management-Team, sondern vom Gründer und seiner Familie, der dann auch einer der reichsten Männer der Welt ist, nämlich LVMH und Bernard Arnault, dann nehme ich das lieber. Insbesondere, weil ich die ganze Breite, mit der ja auch der ETF als einen Vorteil wirbt, bei LVMH eben habe. Ich habe verschiedene Brands, ich habe verschiedene Lederwaren und Accessoires, ich habe verschiedene Alkoholika, ich habe Dienstleistungen, ich habe Handel, ich habe Parfum, ich habe Juwelen. Wenn es noch ein bisschen schlapp ist, ist der Uhrenbereich, aber naja, man weiß nie, ne, wo eine Compagnie Financière Richemont aus der Schweiz mal irgendwo landet.
Ja, das stimmt. Wie hat denn die Aktie abgeschnitten in den letzten Jahren? Weil ich habe mal bei dem ETF nachgeschaut, der hat 16% in den letzten 5 Jahren pro Jahr gemacht, was natürlich sehr gut ist, ja, in den letzten,
nee, seit, ja, also wenn wir es mal über fünf Jahre mal aggregieren, ja, dann sind das bei dem ETF immerhin 123%. Ja, das ist ja eine super Geschichte, aber ich muss halt dagegen halten, dass eine LVMH jetzt mal alles ohne Dividende 280% gemacht hat, eine Caring, die relativ günstig bewertet ist übrigens für die Qualität, die da drin steckt, hat sich verdreifacht, eine Hermes hat sich mehr als verdreifacht. Ja, gut, ich darf halt nicht Single Brands von etwas weiter unten nehmen. Da wird das Risiko größer. Ja, also bei einer Burberry oder bei einer Prada ist das Risiko einfach größer, weil es eben nicht on the top positioniert und da gehalten ist wie eine Hermes, sondern da ist der Wettbewerb einfach intensiver.
Ist dann wahrscheinlich auch so Mainstream-Modemarken wie H&M oder Inditex, glaube ich, heißt die andere Firma, die
das ist Zara.
Nicht. Ja, Zara, genau.
Oder Massimo Dutti.
Ja, genau. Die haben sich wahrscheinlich dann zwar auch positiv entwickelt in den letzten Jahren, aber halt wahrscheinlich nicht so stark wie die Luxus-Brands.
Da bist du natürlich dann absolut im zyklischen Konsum, ja, also klassische Klamottenhandel, ja, und also wenn du jetzt bei einer Inditex über 5 Jahre, das ist ja einfach plus 11%, die sind natürlich immens getroffen gewesen, auch von den Schließungen, aber du hast auch generell, also sie haben ja einen kometenhaften Aufstieg auch hinter sich gehabt, aber du hast ja dieses Fast-Fashion-Thema, das ist eine Zeit lang ganz, ganz gut gelaufen, ganz stark fokussiert natürlich bei ABF in Großbritannien, American Associated British Foods, wo Primark ein wichtiger Bestandteil ist, diese Billigkette. Das ist auch jetzt nicht mehr der Bringer, der es vielleicht vor 10 Jahren war. Du hast in Japan, hast du, wenn du über diese Unternehmen sprichst, übrigens die Nummer 2 im Nikkei von der Gewichtung her, die Fast Retailing Group, die also hier diese doch recht uniformen Stücke von Uniqlo präsent ist global. Also, aber das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, ja. Ich meine, du kannst halt immer weiter runterziehen, dann hast du hinterher solche Sachen wie Michael Kors dabei, ja. Auch so ein Label, was mal total in war, ja. Dann musst du es groß genug kriegen, dass du es an die Börse furzen kannst. Dann musst du noch irgendwie so ein Jahr lang das oben halten, dass du Aktien verkaufen kannst, naja. Und dann düdelt das entsprechend runter. Entweder vergammelt es oder du versuchst dann nochmal dem Leben einzuhauchen. Bei Kors haben sie es gemacht, sie haben es umbenannt in Capri Holdings und haben unter anderem Versace reingepackt. Ja, also auch die sind jetzt börsennotiert, wenn man das will, aber das sind dann so gebaute Geschichten. Das mag ganz spannend sein für denjenigen, der sich zutraut, solche Consumer Trends aktiv zu spielen. Das bin ich nicht. Erstens bin ich kein Trendsetter, zweitens bin ich kein aktiver Investor, sondern ich möchte langfristig in Unternehmen investiert sein, die eben eine sehr solide Basis haben für kontinuierlich steigende Erträge. Und deswegen bin ich da als Fokus bei LVMH dabei. Ich habe eine relative, also gemessen an der Größe des Unternehmens, relativ starke Position in Hermes, was aber einfach mit den Kurszuwächsen dort zu tun hat, und fühle mich damit eigentlich sehr wohl.
Das wollte ich dich eh noch fragen, wo du investiert bist im Luxussegment. Aber es hat sich auch schon so ein bisschen hat man raushören können aus den Antworten.
Nein, ich versuche Dinge ja immer möglichst einfach zu machen. Ja, also ich bin ja von der Denke schon dem ETF-Investor näher als demjenigen, der jetzt sagt, na, ich bin jetzt der Superheld und finde die extrem guten Aktien und dann mache ich damit ein High-Conviction-Portfolio mit 10. Nee, das ist nicht, sondern ich versuche, möglichst tief hängenden Früchte zu nehmen, wo ich möglichst wenig Arbeit mit habe, möglichst breit diversifiziert habe. Eins muss natürlich völlig klar sein, auch sowas ist nicht ohne Risiko. Ja, also natürlich darf man nicht vergessen, alle Luxusmarken hängen immens an China. Das sieht man jetzt auch viel stärker, weil früher generell Asiaten sehr, sehr viel gereist sind und dann in Europa und in den USA für Luxusumsätze gesorgt haben. Das ist in der Pandemie nicht möglich gewesen. Deshalb kaufen wir jetzt in den Heimatmärkten. Deshalb sind die Asienanteile bei den Luxusmarken und Konglomeraten nochmal nach oben gegangen. Die Zahlen sind jetzt, was die Geografie angeht oder die geografische Herkunft der Umsätze, Ja, also dieses sogenannte Länderexposure, die Zahlen sind jetzt ehrlicher, ja, und da hast du plötzlich bei Hermès mehr als die Hälfte der Umsätze eben im asiatischen Bereich, ja. Das muss einfach klar sein, das ist eine Asienposition. Ja, und das ist sicherlich auch wichtig für diejenigen, die sich so ein Depot zusammensetzen und dann immer vor der Frage stehen, ja, jetzt habe ich ein MSCI World, aber ich muss ja noch was in Schwellenländern machen. Da sollte man sich immer vergegenwärtigen. Die Luxusbranche ist einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu, dass auch in der etablierten Welt sehr viele Unternehmen an den Börsen gelistet sind, die einen sehr relevanten Teil ihrer Umsätze und meist einen noch relevanteren Teil ihrer Gewinne in Asien beziehungsweise in Emerging Markets machen. Und das lässt sich gerade bei den Luxusfirmen gut zeigen. Gilt natürlich genauso wie für eine Volkswagen oder auch eine Unilever, die über die Hälfte ihrer Umsätze in Schwellenländern macht. Und das auch ein bisschen an die Adresse, weil wir hier im Extra-ETF-Podcast sind, derjenigen, die immer sagen, na ja, also wie kannst du nur alles in den Welt-ETF packen? Du brauchst unbedingt Schwellenländer. Also da steckt schon Schwellenländer-Exposure drin, ob einem das reicht oder nicht. Und es gibt natürlich auch Argumente für spezielle Schwellenländer-Engagements, gerade weil man da vielleicht nochmal Risikoprämien abgreifen kann. Aber jeder, der sagt, nö, ich brauche das nicht, ich investiere in Ländern, die irgendwie vielleicht ein etwas gefestigteres Rechtssystem haben und ich bin nur in etablierten Ländern. Wenn man da ein breites Portfolio hat, dann hat man auch da ausreichendes Emerging Markets, also Schwellenländer-Exposure.
Sehr schön. Ja, das war ja schon fast ein Schlusswort, Christian. Also wir halten mal fest, Luxusaktien sind durchaus interessant, weil hohe Margen erzielt werden können und die Preissetzungsmacht halt auch von den Konsumenten mitgetragen wird. Aber ja, man sollte da auf jeden Fall genau hinschauen, welche Unternehmen man investiert. Und dann muss man auch sagen, der ETF ist vielleicht nicht die optimalste Art und Weise, das Segment in dem Fall zu investieren, weil es eben sehr viel, sagen wir mal, Beiwerk noch dabei ist, Beifang.
Genau, und wenn man in solche Luxusaktien investiert oder investieren möchte, hat man ja noch einen Vorteil. Also wenn es jetzt um eine bestimmte Handtasche geht, muss man Entscheidung treffen. Die wird nicht ewig in der Kollektion sein, sofern es jetzt nicht eine die besagte Keep All 55 ist, ja, aber irgendwas anderes Kollektionsware, das ist dann irgendwann draußen, da hat man ein bisschen Druck. Den Druck hat man bei den Aktien nicht. Hilft auch da, durchaus mal auf die Bewertung zu schauen, nicht zu jedem Preis blind zu kaufen. Entweder man macht es automatisch, der eine oder andere macht das mit dem Sparplan. Sparplan auf Einzelaktien haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ein besonderes Thema. Aber ansonsten stellt man auch da fest, wenn man sich dafür interessiert, mal ein Alert machen, was bestimmte Kursniveaus angeht. Gerade jetzt, also wenn man sieht, dass eine Kering zu 22 KGV gerade zu haben ist, auch eine LVMH jetzt wieder mal unter 30 gehen kann. Das kann auch mal ein bisschen noch weiter runtergehen. Dann findet man da auch interessante Einstiegslevel.
Ja, super. Also immer schön den extra ETF-Kursalarm nutzen, ja, die Aktien gleich auf die Watchlist setzen und dann bei günstigen Kursen zuschlagen. Christian, vielen Dank für deine Zeit. War wieder ein sehr attraktives und interessantes Gespräch. Bist natürlich gerne herzlich wieder eingeladen, vielleicht im zweiten Halbjahr dann, dass wir dann nochmal schauen, welches Thema wir dann aufgreifen können.
Dann sprechen wir mal über Discount-Aktien. Ja, wobei, also ich war nur in Florida jetzt in einem Dollar Tree.
Also du meinst Supermärkte, also Discounter?
Also Dollar Tree ist ja wirklich jetzt der absolute Discount, das ist ein Euro-Laden, also ein Dollar-Laden, der jetzt kein Ein-Dollar-Laden mehr ist, sondern der hat jetzt den Preis auf 1,25 angehoben, ja. Aber auch der ist börsennotiert, da gibt es einige andere, wobei die natürlich deutlich zyklischer sind und natürlich das Problem mit der Marge haben, anders als eine LVMA.
Ja, da gibt es ja wahrscheinlich auch viele, die gar nicht so sehr den Einstieg in den Onlinehandel schaffen, wobei ich jetzt auch mal vor ein paar Wochen mal gelesen hatte, dass Walmart da ja richtig Gas gibt in dem Bereich und auch gute Zuwächse hat, was das Online-Geschäft angeht.
Ja, das wird bei allen großen Supermarktketten dort sehr groß geschrieben. Auch Kroger beispielsweise, die Nummer 3, hat sich verpartnert mit Ocado, also dem Lebensmittellieferanten aus UK, der diese Plattform global lizenziert und damit quasi ein Enabler ist für Unternehmen, die aus dem klassischen Handelsgeschäft heraus einen E-Commerce für Lebensmittel aufbauen wollen. Das ist schon interessant. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber es ist auch immer relevant für Investoren, die nur ETF im Portfolio haben, sich das zu vergegenwärtigen, auch an diesen unternehmerischen Stories, die ja manchmal grandiose Erfolge sind, manchmal eben auch nicht funktionieren, ist man mit einem ETF beteiligt und sich gelegentlich mit solchen Stories zu beschäftigen, hilft natürlich auch bei dieser Deabstraktion, dass man eben nicht nur sein ganzes Geld in einer oder zwei WKNs angelegt hat, sondern dass es nur eine Verpackung ist und kein anonymes Finanzprodukt, sondern dass da realwirtschaftlich existierende Unternehmen dahinter stehen.
Ja, ist ja auch ein Grund, warum wir bei uns auf der Webseite ja auch zu Profilseiten zu Einzelaktien beispielsweise eingeführt haben, weil wir ja auch sehen, was die Leute in ihren Portfolios haben. Und das sind natürlich bei uns schon im Wesentlichen ETFs, aber eben an zweiter Stelle kommen dann schon Einzelaktien. Und es gibt also viele Anleger, logischerweise auch, die Aktien in Einzelaktien investieren. Und denen wollen wir halt auch Top-Informationen zur Seite stellen, damit man eben von da aus dann weiter Research betreiben kann.
Genau, und damit man dann auch halt feststellen kann, welcher ETF macht keinen Sinn, weil ich sowieso schon die 3-4 Top-Holdings als Einzelaktien habe. Oder umgekehrt, welche Einzelaktie macht keinen Sinn, weil ich damit nur Klumpen, die im ETF sowieso schon vorhanden sind, im Depot nochmal verstärke. Und dann hat es irgendwann halt eine Schieflage.
Gut, ja super. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ja, bist, wie gesagt, gerne herzlich nochmal eingeladen. Gerne auch das Thema Discounter.
Ja, vielen Dank und natürlich Dankeschön auch an alle, die uns eine Stunde Zeit geschenkt und uns zugehört haben.
Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit Christian Röhl gefallen und du konntest ein paar Punkte für deine persönliche Anlagestrategie mitnehmen. Wenn du hier im Extra ETF Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast@extraetf.com. Ich werde versuchen, ob ich das dann für dich organisieren kann. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihm doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Zum Schluss noch eine letzte Empfehlung von mir. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie bei Extra ETF. Dort tauschen sich über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du also mal eine Frage über ETFs hast, dann erhältst du dort sicher eine kompetente Antwort von unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.